Herzlich willkommen allerseits zur letzten Woche mit Stefan und Stefan in diesem Jahr. Wir sind diesmal nicht alleine. Ich sitze zwar so wie sonst auch immer mit Stefan Dörner hier. Hallo, grüße dich.
Hallo Stefan. Wobei sonst sitzen wir ja in der Regel nicht zusammen.
Das stimmt. Wir sitzen heute ausnahmsweise nebeneinander und uns zugeschaltet ist aber noch eine gute Freundin, die Anu. Hallo, grüß dich.
Hi zusammen.
So, und wir haben dich verpflichtet, mit uns eine Art Meta-Jahresrückblick zu machen. Unter anderem, weil du auch dich beschwert hast, dass wir immer so ernst wären, in der Hoffnung, dass das ein bisschen lockerer wird dadurch. Und als kleinen Gimmick haben wir uns überlegt, das hat bestimmt noch niemand gemacht vorher, dass wir auch so ein bisschen Bier trinken oder jetzt in deinem Falle Wein, Anu, während wir hier das alles aufzeichnen, um mal zu schauen, was das so mit unserer Dynamik macht so im Laufe des Abends. Das wird bestimmt sehr witzig.
Und du hast doch gar nicht gesagt, dass wir einen Jahresrückblick vorhaben, oder? So das übergeordnete Thema. Wir haben ja, es gab ja ein großes Thema, was uns komplett in Atem gehalten hat und was uns alles dominiert hat, die furchtbare Bonpflicht ab dem 01.01.2020. Das hat uns ja komplett in Atem gehalten, 2020.
Ja, das ganze Jahr, absolut. Siehst du, habe ich mir hier nicht aufgeschrieben.
Das war doch das große Thema, wisst ihr noch? Jahreswechsel 2019, 2020 war erstmal Bonpflicht und Affenhaus hat gebrannt.
Und das Affenhaus hat gebrannt. Das habe ich tatsächlich, das schon mal so zur kurzen Einführung auch. Wir haben so ein paar Jahresrückblicke geguckt im Fernsehen für das, was
ich
wir jetzt hier aufnehmen.
Ich habe einen geguckt, ja.
Du hast einen geguckt. Ich habe unter anderem den mit Oliver Pocher geguckt und dort hat er den Brand in dem Affenhaus erwähnt, ganz am Anfang in so einem Einspieler.
Also, das war ja auch ein großes Ding am 01.01.2020. Muss man schon sagen, es war ja auch ein tragischer Unfall.
Lass doch mal starten. Wer hat überhaupt welche Jahresrückblicke geguckt?
Also ich habe auf jeden Fall auch genau einen Jahresrückblick mir angesehen und das war der Tagesschau-Rückblick. Klassiker.
Auch gleich den ernstesten
den ich mir
von allen
angetan. Ich habe ihn in zwei teilen müssen, weil bis Juni war ich dann erstmal durch damit und musste dann ab Juli wieder starten, um ihn dann wirklich durchzusehen. Es ist sehr wiederholende Themen gewesen, aber ja, den habe ich mir angesehen.
Ja, ich habe gedacht, ich opfer mich und habe mir, ich glaube, das ging sogar über 2 Stunden oder so, 2 Stunden Dieter nur Jahresrückblick gegeben. Es war so, die Hälfte war Jahresrückblick und die andere Hälfte war über Gender-Sternchen beschweren und über solche Dinge.
Mir ist aufgefallen, ich habe nämlich auch geguckt, was für Jahresrückblicke es gibt und ich habe auch nach Dieter Nuhr gesucht. Der hat ja fast jede Woche eine Sendung in der ARD.
Ja, ja.
Das war mir überhaupt nicht so klar, weil ich habe das nur mitbekommen dieses Jahr, dass Dieter Nuhr immer mal wieder in den Medien war, weil er halt so alte weiße Männerkram verbreitet hat. Und es hieß auch irgendwie, er solle gecancelt werden, aber er hat doch jede Woche eine Sendung, ne?
Also nee, er beschwert sich selber, dass es eine Cancel Culture gibt, aber er selber wurde bisher nicht gecancelt.
Ja, aber dann erzähl doch mal, was hast du denn mitgenommen aus dem Jahresrückblick? Und du hast uns eben auch schon verraten, du hast ein Quiz gemacht. Ich weiß aber nicht, ob du dieses große Los jetzt schon ziehen willst.
Ja, wir können natürlich entweder jetzt zur Auflockerung das Quiz schon, es ist auch ehrlich gesagt jetzt kein Meisterwerk, was ich mir vorausgedacht habe.
Du weißt, dass wenn du so eine Aussage machst, dass du da das ganze Gespräch dagegen ankämpfst. Ne?
Am besten bringen wir es hinter uns, sonst baue ich nur zu hohe Erwartungen auf, was das Quiz angeht. Ich habe nämlich gedacht, dieses Jahr gab es doch noch so 2, 3 andere Sachen, außer die Bonpflicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage euch mal, ich nenne euch mal ein paar Ereignisse dieses Jahres und ihr bringt in die Reihenfolge. Und zwar, vielleicht am besten schreibt ihr mit, weil das sind 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sieben Ereignisse.
Ja, komm.
Okay, warte. Stift und Papier. Darauf habe ich nicht vorbereitet. Jetzt.
Okay, erstes Ereignis. Der Tod von George Floyd. Zweites Ereignis. Die BER-Eröffnung. Drittes Ereignis. Der Terroranschlag von Hanau. Der war auch dieses Jahr. Viertes Ereignis. Brexit. Ist dieses Jahr vollzogen worden. Dann Insolvenzantrag von Wirecard, der in Anführungsstrichen Sturm auf den Reichstag der Covidioten und das letzte Ereignis, die US-Präsidentschaftswahl.
Soll ich jetzt den Nerd-Teil von mir, der die exakten Daten von ein paar der Sachen kennt?
Kennst du ernst? Aber nur wegen Vorbereitung, oder?
Nee, also was war das letzte Querdenker am Reichstag und was kam danach?
US-Präsidentschaftswahl.
Ja gut, das weiß man ja, wann die war.
Wann sie anfing, sagen wir mal. Ne? Die hat sich ja ein bisschen gezogen, aber.
Ja, 3. November war das, ja.
Richtig.
Soll ich die Reihenfolge zuerst durchgeben, wenn du dir so sicher bist?
Ich bin mir nicht bei allem sicher. Ich habe jetzt mich gerade ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
Ich schätze mal, auf der Nummer 1, also als am Anfang des Jahres Februar, war Terroranschlag Hanau.
Terroranschlag Hanau war im Februar, das ist richtig, aber es der ist Brexit trotzdem war früher. Richtig, richtig.
Brexit war davor?
31. Ja. Januar, ne?
Richtig.
Ah, ja, stimmt, okay, 31. Januar.
Die Querdenker sind, glaube ich, im Oktober?
Ja, die Querdenker kommen jetzt auf jeden Fall nicht als nächstes.
Nee, genau, aber also, genau, Hanau war im Februar, BER ist am 31.10. offiziell richtig, eröffnet worden.
Richtig.
Floyd war im Juli, ne?
Nein.
Ich dachte, das
davor.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich das nächste, oder? Tod George Floyd ist auf jeden Fall das auf der Nummer 2.
Ja, genau.
Nummer 3.
Genau, also genau, Brexit, 31. Januar, Hanau, 19. Februar und dann kommt Floyd. Ihr könnt nochmal einen Tipp abgeben, was das Datum genau angeht.
Aber George Floyd war irgendwann schon, als das Wetter besser war. Also da war es nicht mehr ganz so kalt und wir waren nicht mehr im ganz harten Lockdown, ne?
Ja, du hast recht.
Oder war das noch während eigentlich alles geschlossen war? Dann war das im April. Okay, ich gebe keinen Tipp mehr, aber Entschuldigung.
Im Grunde habt ihr es ganz gut umkreist. Also ihr habt jetzt schon März, April und Juli genannt und es war aber der Mai, der 25. Okay, Mai. Also ihr habt es ganz gut eingekreist.
Top.
Von beiden Seiten. Genau, also dann Floyd. Und dann?
Dann
Insolvenz Wirecard.
Genau, ja. Genau.
Ja, okay.
Wann war das? Was glaubt ihr?
Ja, ich habe mich jetzt eben, weißt du, erst so großzügig gespuckt und dann so blamiert, ich sage nichts mehr. Ja, dann wird das aber, wann wird denn das gewesen sein? Im
Juni.
Ja, Juni ist richtig. 25. Juni. Und dann bleiben noch eigentlich nur der Sturm auf den Reichstag und die Präsidentschaftswahl. Du hast ja schon gesagt, Präsidentschaftswahl war 3. November und ja, Sturm auf den Reichstag in Anführungsstrichen, der war Ende.
Ich finde, wir sollten das nicht Sturm auf den Reichstag nennen.
Ich habe Sache in Anführungsstrichen.
Ja, aber ich finde einfach diese schlechten Narrative übernehmen von irgendwelchen Schwurblern.
Okay, sagen wir, dass aufgeregt in Richtung Reichstagslaufen, sich dann von 3 Polizisten abhalten lassen, weiterzugehen, war am 29. August tatsächlich noch.
Okay, ach ja, stimmt, das war Ende
das war
August.
Noch richtig, ne? Das war noch richtig Sommer da, ja.
Wen hast du vergessen? Tönnies?
Ja, es gab noch mehr, klar. Es gab tatsächlich noch ein paar Sachen außer der Bonpflicht.
Ja. Soll ich mit euch mal durch das Jahr gehen? Da hilft es jetzt mal, was wir uns überlegt haben, mit dem, dass wir uns die Dinger anschauen. Und zwar habe ich mir den Jahresrückblick von Oliver Pocher angeschaut.
Da gibt es einen Jahresrückblick?
Oliver Pocher hat in diesem Jahr eine Show neu gemacht. Niemand hat, glaube ich, so viel von Corona profitiert wie Oliver Pocher. Der Typ ist ja komplett
Jeff
von der...
Jeff Bezos, würde ich sagen.
Hat. Ja, okay.
Gleich viel.
Ich nehme das, ich formuliere neu. Niemand in der deutschen Medienbranche, der vorher so am Boden war, konnte sich so gut hochziehen. Also das ist quasi das...
Stimmt, der war völlig verschwunden, ne?
Genau, und das, was Michael Wendler mit Abstieg gemacht hat, hat Oliver Pocher mit Aufstieg gemacht. Und die beiden, die sind auch sehr eng miteinander verbunden.
Ja.
Weil Oliver Pocher hat im Frühjahr damit so einen neuen Fame geholt, indem der so Influencer verarscht hat. Der hat also selber so einen Instagram-Kanal gemacht und hat angefangen, da drauf sich Sachen von Influencern angucken, die dumme Sachen machen während der Corona-Pandemie und sich über die lustig zu machen. Und das hat der...
Ach so, wie diese Ableck-Challenge und diese Sachen.
Nee, der hat zum Beispiel ganz am Anfang berühmtestes oder das, womit das so richtig los viral gegangen ist, da hat wohl ein Typ... ist während des ganz krassen Lockdowns von Deutschland mit dem Auto bis Barcelona geflogen, ist dann da irgendwie auf eine Fähre gegangen nach Ibiza, um da einen Bootsverleih zu eröffnen. Und hat das alles auf Instagram protokolliert und hat das Ganze natürlich nicht geklappt. Pocher hat sich hingestellt und hat immer diese Videos eingespielt auf so einem iPad, super schlecht aufgenommen und gefilmt und hat dann sich in die Kamera aufgeregt. Und das ist total viral gegangen. Müsst ihr mal gucken.
Das ist so ein bisschen wie Oliver Kalkofe damals auf Premiere.
Ja, genau. Kalkofe macht das eloquent und klug und Pocher pöbelt einfach nur rum. Ich meine, das ist ja das Einzige, was der Typ jemals konnte, ist, dass der überhaupt keinen Schmerz hat. Der ist ja nicht besonders witzig, der sagt aber einfach alles. Und das ist ja das, was ihn seit irgendwie 20 Jahren im deutschen Fernsehen hält. So, und der hat einen Jahresrückblick gemacht und ich habe wirklich mal mitgeschrieben, was die zu welchem Monat an Themen gebracht haben. Januar hatte auch wirklich das Affenhaus in Krefeld gehabt, was wir eben hatten als Thema.
Aber nicht die Bonpflicht.
Nicht die Bonpflicht. Er hat den Brexit gehabt als Thema. Er hat gehabt, dass das Dschungelcamp stattgefunden hat.
Das wusste ich gar nicht mehr, dass das dieses Jahr auch noch war.
Er hat erwähnt, dass nach dem Brexit dann ja auch irgendwie die Meghan oder wie sie heißt, mit dem anderen Prinzen da weggezogen ist. Stimmt. Aus dem.
Der Harry, das ist der Harry.
Danke. Und er hat erwähnt, dass Laura Müller im Playboy war, die Freundin von Michael Wendler.
Ah, das sind ja schon auch sehr wichtige Highlights, ja.
Genau, also das waren die Pocher-Themen im Januar. Und ich muss an dieser Stelle was zugeben, ich habe so einen leichten, also ich gucke relativ viel Reality-TV.
Du sagst sonst immer aufgrund deiner Frau, aber, genau, durchaus auch.
Ja, das hat schon einen Kausalzusammenhang, aber ich gucke das schon auch. Ja, jedenfalls wusste ich natürlich, dass das Dschungelcamp im Januar war. Und er hat dann auch im Laufe, weil das ja sein Thema ist, er hat dann also im Laufe des Jahres auch die ganzen anderen Reality-TV-Shows besprochen, konnte ich mit jeder was anfangen, sage ich mal, immer wenn sich aufgeregt hat. Gut, aber ja, findet ihr denn da jetzt was drin, wovon ihr denkt, dass es noch irgendwie diskussionswürdig ist, dass wir da auf jeden Fall noch was zu beitragen müssen?
Ja,
zu dem Thema.
Also beim Thema Wendler kann man natürlich anknüpfen, ne? Also ich würde sagen, 2020 war natürlich auch das Jahr, in dem, das hat man sogar mal in unserem Podcast, das Jahr, in dem die Promis abgedreht sind. Also einige waren immer schon abgedreht, wie jetzt zum Beispiel, wie heißt sie hier, ich habe den Farbfilm vergessen.
Nina Hagen.
Nina Hagen, genau. Nina Hagen war immer schon abgedreht, kam natürlich jetzt wieder ein bisschen aus der Versenkung hervor und andere sind halt richtig abgedreht. Also Attila Hildmann war vorher schon komisch, dieses Jahr halt komplett abgedreht und Wendler natürlich. Wobei Wendler war ja vorher einfach nur halt ein ganz normaler Weirdo und jetzt ist er halt ein Querdenker, Weirdo.
Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ich das früher gesehen habe, irgendwo im Fernsehen oder so, wie irgendein Promi halt so Esoterik-Quatsch von sich gegeben hat, das wurde ja immer so sehr verniedlichend dargestellt und immer auch so ein bisschen liebevoll und so. Ich erinnere mich, dass tatsächlich Nina Hagen mal irgendwo in einer Talkshow erzählt hat, ihre Tochter würde Cosma irgendwie Cosma mit Vornamen heißen, ja, weil sie mal ein UFO gesehen hätte.
Ja, aber das ist ja auch, finde ich, noch eine ziemliche harmlose Art,
ja,
von Spielerei.
Ja, aber also was ich sagen will, ist, ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr diese Grenze eben, oder dass man da eben dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken sollte, ob es wirklich so harmlos ist oder ob das nicht doch den Grund ebnet sozusagen für die richtig harten abgedrehten Sachen. Also
ich glaube, du bekommst es nur stärker mit. Die haben einfach viel mehr Kanäle, wie sie quasi ihre Plattform auch finden und die Zuhörer finden, die sie brauchen, um die Message zu verteilen, die ihnen vorschwirrt. Also es ist dir einfach viel präsenter, dass da mehr Leute abgedreht sind. Abgedreht waren mehr oder weniger immer schon irgendwelche Promis.
Also ich meine, was ich von euch wissen wollte, ist eigentlich so, also haben wir das früher auch in den Medien irgendwie zu sehr verniedlicht, wenn Leute sowas gemacht haben? Hätte man so das da grundsätzlich einfach gar kein Forum für bieten sollen?
Naja, Nina Hagen ist ja wirklich schon vor 30 Jahren abgedreht und es war ja wirklich auch lange in ihrer Wirkung her erstmal harmlos. Während heute so ein, wie heißt der Typ von DSDS, der auch abgedreht ist dieses Jahr oder noch stärker abgedreht als vorher?
Hier, Xavier Naidoo.
Genau, Xavier Naidoo, der war auch schon immer komisch, aber der war halt noch so ein bisschen religiös komisch.
Ja, aber der hat hier so Reichsbürger-Kram.
Jetzt inzwischen ist er natürlich, auch vorher der ist voll Attila Hildmann gegangen dieses Jahr auf jeden Fall. Der ist komplett abgedreht auf jeden Fall, aber die Frage ist ja, hätte man das irgendwie jetzt verhindert, indem man vor 10 Jahren aufgehört hätte, ihm eine Plattform, ja, vielleicht wäre er nicht mehr so bekannt gewesen, aber wo ziehst du da die Grenze, ne? Also, ich meine, bei Attila Hildmann ist es meiner Empfinden nach sehr, sehr schnell gegangen von, er ist ein bisschen komisch auf, er ist komplett abgedreht. Und so schnell kannst du mir gar nicht die Aufmerksamkeit entziehen, wie das passiert ist. Und jetzt haben sie halt alle ihre Telegram-Kanäle.
Folgst du irgendwelchen Telegram-Weirdos oder hast mal reingeguckt in die Gruppe?
Nein. Ich habe kein Telegram, aber von den Weirdos, ich meine, das sind so die Bekannten, die man auch über die Nachrichten oder über, also Wendler, Xavier Naidoo, das ist ja das, was durch die Nachrichten gegangen ist, aber mehr kenne ich da jetzt nicht.
Ja, also ich habe mal reingeschaut in die Gruppen. Ich war am Anfang, hatte ich ja noch die Hoffnung, dass man da auch was schreiben könnte und dass man sich da vielleicht so ein bisschen so reinzecken kann und dann irgendwann so dass ich Leute verarschen kann und so. Aber es ist halt so reine Sendekanäle, ne? Also da ist ja immer der Guru und der sendet dann an alle.
Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie Telegram zu so einer bestimmten Szene gehört hat, zu der abgedrehten Szene gehört hat. Das war mir gar nicht bekannt. Ich kannte Telegram als so Alternative zu WhatsApp.
Ja, ist es
weil
ja
es irgendwie sicherer ist. Mehr wusste ich darüber nicht. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, da gibt es bestimmte Klientel, die das nutzen.
Auch. Also Telegram wird halt von allen möglichen Gruppen genutzt. Also es wird natürlich einerseits von Leuten genutzt, die eine Alternative zu WhatsApp haben wollen. Wobei, ehrlich gesagt, Telegram ist keine sichere Alternative, wenn die normalen Chats sind nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt. Aber gut, jetzt mal abgesehen von den technischen Details, ist es halt einfach eine Plattform, wo alle möglichen Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht WhatsApp nutzen wollen, halt sich versammeln. Das können Verschwörungstheoretiker sein, das können islamistische Gruppen sein, das kann Nazi-Gruppen sein, das kann alle sein, die irgendwie Angst haben, auf offizielleren Kanälen zensiert zu werden. Und deswegen ist Telegram halt so ein Hotspot für alle, die irgendwie Angst vor Verfolgung haben, sozusagen.
Aber an sich gibt es ja auch, also ich weiß nicht, ich kannte das, es gibt ja auch andere Alternativen, die genutzt werden, wie zum Beispiel Discord für Gamer. Also Gamer nutzen Discord, das habe ich auch gelernt, nachdem ich das Telegram-Phänomen kennengelernt habe. Das wird auch in der Corona-Zeit wurde das nämlich sehr viel, Discord wurde viel genutzt für,
ja,
für Pub-Quiz. Ah. Für verschiedene Pub-Quizzes. Und da hat sich eine ganz andere Bewegung angesammelt bei Discord, als jetzt zum Beispiel, also hoffentlich, ich weiß nicht, ob es vielleicht anderswo anders ist, aber Discord ist eher das Gamer-Netzwerk und Telegram das Esoterik, oh, das, also dieses, ich weiß nicht, wie man es bezeichnet, die abgedrehten. Wie habt ihr das genannt? Die Leute, die so ein bisschen.
Ich habe eben Querdenker gesagt. Eigentlich auch krass, ne? Das Querdenken.
So ein Unwort
überleg mal. Ist, ne? Also ich erinnere mich, dass noch letztes Jahr so einige Leute beim Eigenmarketing sich selber als Querdenker bezeichnet haben. Ja. Einfach so komplett natürlich ohne Zusammenhang mit dem Corona-Kram. Aber das ist ja jetzt komplett verbrannt, der Begriff, ne? Den kannst du ja nie wieder benutzen für irgendwas anderes.
Wobei in Twitter-Bios hatte dieser Begriff schon lange diesen Beiklang, weil also es war ein ziemlich guter Indikator für ein hohes Level an Idiotie, wenn jemand Querdenker in seiner Twitter-Bio geschrieben hat. Das war so ein bisschen wie weder links noch rechts oder so. Also es war so war auf jeden Fall immer so ein Warnzeichen, wenn jemand Querdenker reingeschrieben hat.
Aber ich hatte den Begriff auch tatsächlich nicht so gefärbt mitbekommen und eher als jemand, der aus der Marketingabteilung in seinem CV als Special Skill angegeben hat, der ist Querdenker, ich denke outside the box und solche Sachen. Das war für mich der Begriff und dann, als er dann, dieser Begriff ist ja irgendwie mit ihm innerhalb des Jahres irgendwie etabliert für, man ist irgendwie irgendwas zwischen Nazi und Esoteriker, so hätte ich das niemals gefärbt wahrgenommen.
Naja, bei Twitter, wie gesagt, ging das schon in diese Richtung schon länger. Das war immer so dieser ganze, also wenn es politisch gemeint war, war das immer so diese ganze, wir lassen uns keine Denkverbote aufzwingen und wir denken, also outside the box auch im Sinne von, wir sind weder links noch rechts, wir machen komische Allianzen und genau diese komischen Allianzen gehen ja gerade auf die Straße, also von irgendwelchen Reichsbürgern bis hin zu irgendwelchen Homöopathen und so, die kommen ja alle da zusammen, deswegen war das schon, also Querdenker bei Twitter war schon lange so ein bisschen konnotiert und die haben sich ja selber diesen Begriff dann auch sozusagen angeeignet. In dieser Bewegung.
Habt ihr noch was für einen Januar? Ich habe ja hier jetzt die Pocher-Sachen aus dem Januar vorgelesen. Hat noch jemand ein Thema, wo er sagt, das hätten wir, die Buschfeuer natürlich, ne? Das war ja das Riesenthema, wo alle dachten,
das ist die Apokalypse.
Das ist die Apokalypse, jetzt kommt der Klimawandel, das wird das bestimmende Thema dieses Jahres.
Da gab es auch irgendwie so ganz witzige Videos im April oder so, wo dann irgendwie so 2019 ich mit dem 2020 ich spricht.
Das war die durch die Pandemie zur Berühmtheit gekommene kanadische Schauspielerin, weiß ich gar nicht, oder Comedian, Julie Nolk heißt sie, glaube ich. Ich folge jedenfalls seitdem auch auf Twitter. Genau, die hat ein Video gedreht, wie sie, ich glaube, im April oder Mai sich selber aus dem Januar besucht.
Ja, ja, genau.
Und sich selber erklärt, was in den letzten Monaten passiert ist. Und das ist wirklich. Also
genau, und es gibt eine Stelle, wo sie sagt so, also was mit dem Buschfeuern? Und dann fragt es aktuell ich, welches Buschfeuer?
Ja, nee, natürlich, genau. Also das war im Januar auf jeden Fall, glaube ich, noch ein großes Thema. Und auch eins, wenn man ja echt mal drüber nachdenkt, ne, das heißt ja auch immer wieder so, die Pandemie war jetzt eine globale Katastrophe, wie das der Klimawandel eigentlich ja auch ist. Und dem sollten wir eigentlich die gleiche Aufmerksamkeit geben. also ganz spannend, auch wenn man mal sieht, wie schlecht wir mit einer so direkten Bedrohung zurechtkommen. Wenn man mal sieht, wenn man da so eine etwas abstraktere vor sich hat, wie so ein Klimawandel, das wird sicherlich nicht einfacher werden, da dann irgendwie konzertiert gegen vorzugehen. Ja, deswegen kommen wir lieber zu wieder einfacheren Themen, wie sie Oliver Pocher vorgeschlagen hat. Das war von allen Jahresrückblicken der einzige, den ich geguckt habe, der wirklich konsequent monatsweise durchs Jahr gegangen ist und gesagt hat, so und so, das und das ist passiert. Und alle anderen haben eigentlich immer nur irgendwas über Covid gemacht.
Ja, es war bei Noah auch nicht so. Also Noah ist da auch, der war auch keine Reihenfolge oder sowas. Also es waren so ein paar Sachen, die 2020 passiert sind, kommentiert. Wie gesagt, so die Hälfte das und die andere Hälfte dann halt über Gender-Schreibweisen beschwert. Und deswegen, ich habe auch überhaupt keine Monate oder so vor Augen.
Im Februar habe ich folgende schöne Themen für euch. Klinsmann ist über Facebook als Trainer von Hertha BSC Berlin zurückgetreten.
Das hat mich sehr bewegt.
Das,
ja. Ich habe es gerade erfahren, dass er mal Trainer von Hertha BSC
war. Genau, okay. Ich habe das auch erfahren, als ich diesen Rückblick gesehen habe, aber ne, ist ja hier über Social Media zurücktreten sehr modern. Also er hat ja damals schon das revolutioniert, wie die deutsche Nationalmannschaft trainiert und jetzt auch, wie man als Trainer zurücktritt. Also durchaus wichtiges Thema. Dann wieder Michael Wendler, der zieht sich durch den Pocher-Jahresrückblick auch sehr, sehr penetrant durch, hat ein Auto geschenkt bekommen von seiner Freundin.
Ah, da gab es so ein komisches Video, ne? Das habe ich sogar bei Twitter irgendwie gesehen, ja.
Genau, und das fand ich übrigens sehr witzig. Sie haben dann gesagt, so Christian Drosten erscheint auf der Bildfläche. Und dann sagt er, wir wollten ihm einen Preis verleihen, irgendwie für präsentester Virologe. Das war seine Antwort. Und dann haben sie dieses Lied eingespielt, wo diese Punkband Ich habe Besseres zu tun gemacht hat, weil er das ja mal der Bild-Zeitung auf eine Anfrage geantwortet hat. Das fand ich einen ganz witzigen Touch in der Sendung.
Da hast du über Pocher gelacht und du gibst es auch noch öffentlich zu.
Ich fand das ganz witzig. Was ich ein bisschen creepy fand, in dieser Sendung saßen so auch so Reality-TV-Sternchen, ja. Auch tatsächlich alles Leute, die ich wegen meinem leichten Konsumproblem wusste, wer das ist. Jedenfalls saßen da Pietro Lombardi, den habt ihr bestimmt schon mal gehört als Namen.
Und also ist der ehemalige oder weiß ich nicht, wie der gerade der Zuschauer ist von der Sarah-Dings da.
Nee, ja, wie heißt die? Ja, da müsst ihr euch das Pietro Lombardi-Musical zu angucken.
Das ist der Vater von Alessandro. Nee, Alessio.
Okay, da bin ich jetzt raus, da weiß ich nicht.
Also zu Pietro Lombardi, das alles, was ihr dazu sehen müsst, ist das Pietro Lombardi Musical von Klaas, von Joko und Klaas aus der, also einfach mal eingeben, findet ihr überall. Okay. Halbe Stunde hervorragendes Entertainment, okay. Wirklich hervorragendes Entertainment. So, und Evelyn Burdecki saß da, das ist eine, die ist einfach nur halt ab und zu mal im Fernsehen, weil sie wirklich sehr blond ist, also so klischeeblond. Was ich aber dann wiederum echt bitter fand, die haben dann, und ich glaube, dass die selber in der Sendung nicht damit gerechnet haben, die haben dann diese beiden gefragt, ob die sich impfen lassen wollen.
Oh, und dann haben die einfach mit Impfkritik.
Und die haben beide natürlich nicht gesagt, ist alles scheiße, aber haben völlig unkorrigiert da irgendwie so rumgeschwurbelt. Also nicht so, ich glaube das, sondern ja, ich habe schon ein bisschen Angst. Und das uferte da rein, dass Evelyn Burdecki sagen durfte, dass sie gehört hätte, man könnte davon impotent werden.
Ach du Scheiße.
Nein.
Aber das ist
doch wirklich Und das lief halt wirklich
das
dann
musst
irgendwie.
Du als Sendungsmacher, du kannst doch so eine Frage nicht stellen, wenn du es nicht vorher abgeklärt hast, was die darauf sagen. Weil wenn du ich meine, das sind ja am Ende sind es einfach irgendwelche Heinis, wo du einfach, die natürlich von Impfen genauso viel oder wenig Ahnung haben wie jeder andere. Und das Risiko, dass sie irgendeinen Scheiß labern, ist halt auch genauso hoch wie bei allen anderen.
Genau, also die haben die dann auch ganz schön eingebremst und haben okay. gesagt, so hier irgendwas mit Aluhut und so. Aber sie haben halt nicht inhaltlich dem Ganzen, weil die auch darauf nicht vorbereitet waren, inhaltlich. Also sie haben nicht gesagt, man kann davon nicht impotent werden, was für ein Quatsch. Sondern haben halt nur gesagt, so ja, haben halt nur, weil sie so sagte, ja, ich weiß das nicht, ich habe das nur gehört. Und dann wo sie ja immer, ja, und jetzt erzählst du es ja einfach im Fernsehen oder was. Also da haben sie dann schon sie irgendwie versucht, irgendwie. Ja,
aber du hast auch gefragt andererseits. Ja, ist halt auch so ein bisschen schwierig, einfach irgendwen zu fragen, der keine Ahnung hat, aber okay.
Genau, nee, also das war wirklich bitter. Fand ich also als Fernsehmoment, dass die das einfach so unkorrigiert im Fernsehen sagen durfte. Was ich tatsächlich noch finde, woran ich mich wieder erinnert habe wegen des Rückblicks, im März war einer der interessantesten Fernsehmomente Teil der Show Big Brother. Die war ja wieder im Fernsehen. Und es war wirklich einer der ja, pass auf.
und keine Ahnung, dass es das noch gibt.
Ja, die haben das jetzt wieder neu gemacht.
Wie lange gab es das denn nicht?
Ich glaube, also diese, in dieser Form, glaube ich, dass da haben die, also so wie das ja ursprünglich 99 gab es ja die erste Sendung, wo die irgendwie die Leute für ein Vierteljahr oder so oder für 100 Tage da so eingesperrt haben.
Hat jeder geguckt damals.
Das genau, das furchtbar. Hat jeder geguckt. Wenn du Glück hast, bist du dafür zu jung, Arno?
Das ist nicht damals war ich in der Grundschule tatsächlich. Das lief damals und da gab es einen, der hieß
Slatko.
Der war super, Svetlo.
Slatko.
Und Jürgen war der andere, den man kannte.
Slatko
und Jürgen. Und die haben auch ein Lied aufgenommen.
Super Fame und den hat man natürlich mitbekommen irgendwie, aber ich habe es nie geguckt. Ich habe aber dafür, muss ich zugeben, das indische Big Brother ab und an geguckt. Das ist noch schlimmer. Das
hat sich irgendwie anders. Ich stelle es mir sehr emotional vor.
Zurück zu deinem Big Brother dieses Jahr.
Also ja, aber da gab es doch bestimmt viele Eskalationen und viele große emotionale Momente im indischen Big Brother, oder?
Ja, die national relevant wurden und für nationale Nachrichten genutzt wurden, dieses indische Big Brother.
Stark.
Das ist auch furchtbar.
Pass auf, jedenfalls, es gab im März einen Fernsehmoment und zwar hatten die Leute, ich glaube Anfang Februar, Ende Januar, in dieses Haus eingesperrt, ohne Kontakt zur Außenwelt.
Ach so,
für 100 Tage.
Und
die wussten nichts von Corona. Und die dürfen ja eigentlich keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Es gibt immer nur so eine Stimme aus dem Off, die denen irgendwie ab und zu mal Anweisungen sagt. Und sonst gibt es keinen Kontakt zu den Moderatoren, zu niemandem.
Das ist ja richtig interessant sogar jetzt.
Genau, und deswegen, das war ein richtig interessanter Fernsehmoment. Weil dann haben die, das war wirklich nur so für Notfälle, es gab so eine Glasscheibe in diesem Haus. Und dann sind die Moderatoren hinter dieser Glasscheibe reingekommen in das Haus und saßen da zu zweit, also der eine Moderator und ein Arzt. Und dann haben die denen erklärt, was das Coronavirus ist und was jetzt gerade los ist. Das war irgendwann im März oder so, als das so richtig losging mit dem Lockdown und so.
Aber ist das nicht sogar schlimmer für die, als denen gar nichts zu sagen und vielleicht nur was zu sagen, wenn jemand wirklich von den Angehörigen betroffen ist?
Also das war genau der Punkt. Also das haben die aber auch thematisiert. Das war halt auch gar nicht so ein trivialer Moment, weil du halt Leuten, wo jeden Tag die Leute zugucken, was die so machen, erklärt wurde, was da gerade draußen vor sich geht, die davon keine Ahnung hatten. Also das ist echt ein ganz spannender Fernsehmoment. Also auch das lohnt sich nochmal anzugucken. So Big Brother, suche ich mal raus, können wir irgendwie in die Shownotes hängen.
Und wie haben die reagiert?
Die waren richtig schockiert. Also da war auch eine, die war Krankenschwester, die hat geweint und hat gefragt, wie es den Kollegen geht und so. Also das war richtig.
Und hat irgendwer gesagt, ich will jetzt raus?
Das nicht. Die haben aber alle gefragt, wie es den Verwandten geht und den Freunden und so und haben dann auch Feedback bekommen. Meines Wissens ist dann niemand rausgegangen. Also ich habe mir das auch nicht angeguckt, weil ich Big Brother angeguckt habe. Das gehört nicht zu meinen Trash-Formaten. Aber bin halt drauf gestoßen, weil irgendwie Leute geschrieben haben, das ist so ein krasser, surrealer Moment, dass denen halt das erklärt wird. Und das hat mir in dem Moment, ich habe mir das auch angeguckt und das war wirklich, das weiß ich noch, das war die Phase, wo das alles auch noch so ganz neu war und auch man so viel Unsicherheit da war und man wirklich überhaupt nicht wusste, was bedeutet das alles. Und denen dabei zuzugucken, wie die versuchen, so 6 Wochen kompakt zusammenzufassen oder 8 oder wie viel es war, ich fand das echt interessant und auch irgendwie auf eine wirre Weise so informativ nochmal für mich, auch so aus einer psychologischen Sicht.
Wie lange waren die danach noch im Big Brother Haus? Also die haben es erfahren und dann waren sie noch eine Woche da oder war das dann
schon länger. Also
die müssen noch 6 Wochen hier drin hacken und wissen nicht, was draußen passiert.
Ich glaube, das Gesamtprojekt waren 100 Tage und die waren halt schon so 2 Monate drin. Also mindestens noch einen Monat länger, glaube ich, mussten die da bleiben. Wobei, wie gesagt, das Format kenne ich jetzt auch nicht gut genug, um das sicher sagen zu können. Aber so dieser Moment war wirklich war wirklich faszinierend, muss ich sagen.
Also dieser Oliver Pocher-Rückblick, der gibt hier echt neue Erkenntnisse. Das habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen, muss ich mir auch nochmal angucken.
Cool, ne?
Nee, jetzt wissen wir ja alles Wichtige. Du passt es ja schon
genau,
zusammen.
Genau, ich fasse das.
Ich hole nochmal ein Bier. Willst du?
Ja, bring mir doch auch mal eins mit. Das schadet
ich
nicht.
Ich höre aus der Ferne zu.
Ja, genau. Wir können ja schon mal hier, weitermachen. Anu, hast du Klopapier gehamstert?
Was habe ich?
Hast du Klopapier gehamstert?
Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Habe ich dran gehalten an die Schilder, die bei den Supermärkten dann dran standen, wie viel Klopapier darf ein Haushalt kaufen.
Ist das denn so, was nur Allmanns machen? Klopapier hamstern?
Ich glaube nicht tatsächlich. Also es ist tatsächlich etwas, was jeder gemacht hat. Aber ich hatte eine Situation, als ich im Supermarkt war, dass ich an einer sehr langen Kasse Schlange stand und einer durfte einfach nicht so viel Klopapier kaufen. Und da hat die Kassiererin sich quergestellt und es ist ein Riesenstreit entstanden, sodass der Typ die Klopapierrollen vorne an der Kasse aufgerissen hat und um sich geworfen hat.
Nein.
In einem großen Discountermarkt und hat dann die Klopapierrollen in den Laden reingeworfen. Also der war so frustriert, dass er die nicht kaufen kann, hat er gesagt, dann darf sie niemand kaufen.
Was ist denn mit den Leuten los?
Wurde dann von der Security rausgeholt.
Das ist ja Wahnsinn, ne? Wegen Klopapier.
Also ich war sehr überrascht, dass es Klopapier ist, dass die Leute hamstern. Dass
ja,
das
und
das
Mehl war es ja auch, ne?
Also ich glaub, was wollen die denn alle backen oder was?
Ja, ich glaube, die Leute in diesen Panikmomenten sind so auf ihre, so auf die basalen Grundbedürfnisse zurückgeworfen. Sie müssen immer essen und sie müssen immer scheißen. Das war, glaube ich, so in deren Köpfe. So, diese beiden Dinge müssen gesichert sein. Wir müssen essen und wir müssen scheißen. Und dann haben sie halt angefangen, diese Dinge zu hamstern. Wobei in Prenzlauer Berg gab es ja nochmal die spezielle Ausprägung. Ich weiß nicht genau, wie weit die sonst in Berlin oder sonst in Deutschland noch um sich gegriffen hat. Also Hafermilch war auch lange Wochen ausverkauft in bei Rewe und bei vielen anderen.
Und das in Berlin.
Ja.
Na, du hast gesagt Prenzlauer Berg, das passiert ja, also schon in Prenzlauer Berg, dass es ja Mandelmilch und Hafermilch nicht mehr gibt.
Ja, das ist hier so eine mittlere Katastrophe. Du bist doch auch Flexitarier.
Ich bin Vegetarier mit 95% veganem Anteil, würde ich sagen.
Aber du hast ja früher ab und zu noch Fleisch gegessen, machst du gar nicht mehr.
Nee, mache ich nicht mehr, nee.
Bei Fleisch fällt mir ein, hat jemand nach Tönnies von uns seine Essgewohnheiten umgestellt und ich muss gleich zugeben, ich nicht. Ich bin aber auch so ein bisschen so dieser, da würde ich glaube ich auch ganz gut in Prenzlauer Berg passen. Ich kaufe halt immer das teure Fleisch und bilde mir ein, dass ich damit dann ja schon alles richtig gemacht habe, aber das eigentlich ist ja das Einzige, was wirklich hilft, ist nicht zu essen. Hast du irgendwie was geändert an deinen Essgewohnheiten, nachdem Tönnies passiert ist?
Tatsächlich schon. Also schon ein bisschen was daran geändert. Also ich esse immer noch Fleisch, aber bin keine Vegetarierin, aber ich habe schon generell wenig Fleisch gegessen, aber nach dem Tönnies-Nachrichten kann ich auch keine Wurst mehr essen zurzeit. Ist wahrscheinlich wieder so ein vorläufiges Ding und dann fange ich irgendwann wieder an, Fleisch zu essen. Aber zurzeit ist es tatsächlich so, dass ich da echt keine Lust drauf habe. Ich sehe Wurst und denke, boah, lieber nicht. Da einfach keine Lust drauf. Ich bin ein extremer Foodie. Also Stefan kennt mich, er weiß, dass Essen so ein sehr zentrales Thema in meinem Leben ist. Aber zurzeit echt weniger Lust dadurch auf Fleisch.
Ja, ich war ja schon vorher Vegetarier, aber ich habe am 01.01.2020 meine Ernährungsgewohnheiten umgestellt. Zwar war ich auch davor schon Vegetarier, aber ich war ja krank an Silvester und ich habe Bas Kast, den Ernährungskompass, als Audiobook gehört. Deswegen hattest du ja auch zwischendurch mal in der Corona-Krise gesagt, kann es sein, dass du der einzige Mensch bist, der in der Corona-Krise abgenommen hat?
Stimmt.
Und das lag nämlich daran, dass ich Bas Kast gehört habe und mich seitdem, sagen wir mal, zu 80-90% gesund ernähre, was vorher eher so bei 20-30% lag. Auch wenn ich Vegetarier war, aber ich habe schon sehr viel Junkfood gegessen.
Ich sag mal, die meisten haben, wenn sie Fleisch ersetzt haben, wahrscheinlich mit Süßigkeiten oder so in diesem Jahr. Also insofern Hut ab. Wenn wir weiter durch den Jahresrückblick gehen, was sehen wir? Wir waren jetzt zwar im Juni bei Tönnies, aber was ist im Mai erschienen? Tiger King. Das ist, du weißt nicht, was Tiger King ist, Stefan?
Ich glaube nicht.
Das ist ja ein Fest. Anu, du auch nicht? Doch.
Doch, ich kenn's. Ich hab's natürlich durchgeguckt in der Lockdown-Phase. Ich hatte nämlich Urlaub, den ich da nicht wahrnehmen konnte und zu Hause war und Balkonien genossen habe und habe Tiger King geguckt.
Ach so, das ist dieser Typ, dieser Privat-Tiger
hält. Das haben alle geguckt,
ne? Ich habe ein, zwei Folgen davon gesehen, doch. Der Typ, der Privat-Tiger hält und der irgend so eine Frau umbringen wollte und dann im Gefängnis sitzt deswegen und ich glaube ein Trump-Supporter ist. Ich glaube, der wurde nämlich von Trump sogar begnadigt deswegen.
Der wollte selber Präsident werden 2016. Da gibt es einen John Oliver-Bit zu, wo der die skurrilsten Präsidentschaftskandidaten vorstellt und da ist der dabei. Irgendwie hat ja 2020 uns kollektiv über verschiedene Fernsehsendungen verbunden. Was für mich noch eine riesen Fernsehsendung war auf Netflix der Rückblick zu den 6 Meisterschaften der Chicago Bulls mit Michael Jordan.
Okay, das waren 90er, ne?
Das waren 90er und das war genau die Zeit, wo ich als Schüler irgendwie immer Basketball geguckt habe. Und zwar wirklich die einzigen 3 Namen, die ich kannte, waren Michael Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman. Und das waren die 3 Hauptpersonen dieser Doku. Und deswegen habe ich die ganze Zeit angeguckt. und bin so total nostalgisch geworden, obwohl ich überhaupt nichts damit zu tun habe. Ich habe weder selber Basketball gespielt, noch irgendwie in den USA gelebt und war da Sportfan, aber irgendwie fand ich das total toll, diese Doku zu gucken.
Ja, doch das Phänomen Michael Jordan ist selbst an mir nicht ganz vorbeigegangen, obwohl ich ja in meinem ganzen Leben nie Sport interessiert war, aber ich weiß, dass er die 23 getragen hat und bei den Chicago Bulls gespielt hat. Und Dennis Rodman habe ich später nochmal sozusagen in Anführungsstrichen schätzen gelernt, weil er doch einfach so bekloppt ist und
der ist doch Nordkorea-Fan, ne?
Kim Jong-un begonnen hat. Und da gibt's eine wirklich sehr bemerkenswerte Doku von Vice, wie sie zusammen mit Dennis Rodman nach Nordkorea reisen und er dann der beste Kumpel von Kim Jong-un wird.
Also das für so mittelalte Menschen wie uns ist das sehr gute Doku, die sich auf jeden
Fall... Ich verstehe. Nein, also ich habe es nicht geguckt, aber ich habe auch viele in meinem Freundeskreis, die diese Doku geguckt haben und die immer weiterempfohlen haben. Aber ich habe leider nur Tiger King durchgeguckt. Ich schäme mich auch sehr dafür, aber die war auch, irgendwie konnte ich nicht ausschalten.
Man wusste, was mit Carol Baskin am Ende passiert. Also das,
genau, wer hat ihren Mann umgebracht?
Aber der Typ wurde wirklich verurteilt, ne? Wegen Mordversuch oder wegen Auftragsmord.
Der Tiger King selber saß als sie das Ende der Doku gedreht haben, schon im Gefängnis. Mhm. Und der Typ, den er beauftragt hat, glaube ich auch. Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, das war unter anderem, aber es ging auch irgendwie um diesen ganzen Tigerhandel und Welpen, wie nennt man denn Tigerbabys?
Ach so, ja, die haben immer Cubs gesagt auf Englisch, ne? Aber Junge wahrscheinlich, ja.
Ja, dass der damit den gehandelt hat, beziehungsweise die auch getötet hat.
Ja, dadurch habe ich erst gelernt, dass wohl mehr Tiger in Gefangenschaft weltweit und die meisten in privatem Besitz leben als in freier Wildbahn.
Es war überhaupt abgefahren, dass so viele überhaupt Tiger in ihrem Garten haben in den USA und dass das erlaubt ist und dass das überhaupt so einen Bereich gibt, dass es möglich ist, Tiger zu halten. Das war mir nicht mal bewusst. Also gute Sendung, weil sie halt einen echte neue Sachen beigebracht hat.
Das war irgendwie die richtige Doku zur richtigen Zeit, die wir alle gebraucht haben.
Aber die wäre doch niemals so bekannt geworden, wäre nicht hier jeder im Lockdown gewesen und verzweifelt auf der Suche nach Entertainment.
Auf jeden Fall. Ich habe da schon einige Rezensionen zu gelesen und gesehen, wo die Leute auch gesagt haben, es war ohne diese Zeit hätte das niemals diese Aufmerksamkeit bekommen. Und das war ja, glaube ich, auch, also als sie angefangen haben, das zu filmen, wollten sie ja auch, glaube ich, nur irgendeinem skurrilen Verdacht nachgehen, weil da irgendein Schuppen abgebrannt war mit alten Filmaufnahmen oder so. Und dann haben die da diese Riesengeschichte hintergefunden. Also ich glaube, dass diese ganze Doku ist eher hemdsärmlich entstanden und alle waren nachher überrascht, wie groß das Ding geworden ist.
Also man muss Stefan vielleicht hier mal abholen. In dieser Sendung wurde nämlich noch eine Reality-Sendung gedreht. Also es ist eine Doku und innerhalb dieser Doku findet dann eine Reality-Show statt. Und das ist irgendwie so ein bisschen Inception-Style, dass man nicht weiß, was genau läuft.
Soweit habe ich nicht geguckt.
Und dann gibt es da einen Selbstmord und dann soll jemand seinen Mann umgebracht haben. Es ist eine total weirde Freakshow. Also es ist absolut Wahnsinn, was da alles in einer Sendung passiert. Und wenn du sagst, wenn auch nur 5% von dem tatsächlich so abgelaufen sind, wie sie da dargestellt werden, ist es schon absolut Wahnsinn.
Ja, ich hatte, ich glaube, ein, zwei Folgen davon gesehen und ich fand es auch faszinierend, weil es natürlich genau dieses Amerika zeigt, was wir in Europa gerne verdrängen, dass das ja auch noch gibt. Also dieses alles, was zwischen West- und Ostküste liegt und davon nochmal natürlich die Extreme. Also ich vermute, dass da auch ein paar normalere Menschen leben, aber das war wirklich eine Horrorshow, ja. Also ich erinnere mich daran.
So, also wenn jemand von euch übernehmen möchte, sonst führe ich jetzt erstmal...
Du hast das schön vorbereitet.
Ich führe jetzt erstmal durch die Pocher-Show.
Also ich will mich da gar nicht einmischen. Ich hatte nur das kurze Quiz, denn wir gehen jetzt schön die Monate durch. So.
Und zwar anhand von, und das möchten wir ja auch Oliver mal Pocher. Irgendwie, anhand von Oliver Pocher. So, was ist im Juni passiert? Trump hat sich den Weg zu einer Kirche mit Tränengas freischießen lassen, um sich dort mit einer Bibel fotografieren zu lassen. Dazu muss man eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Das war auch schon.
Allein schon, was Trump auch die 2020, da könnte man einen eigenen Jahresrückblick zu machen, was der alles für
ja, aber
Scheiße.
Dann brauche ich mehr Bier als das, was wir hier haben. Das
aber ich meine, wir müssen zumindest mal ganz kurz das Highlight erwähnen, wo er auf die Idee gekommen ist und das sah so aus, als wäre ihm diese Idee gerade in dem Moment gekommen. Warum wenn Licht gegen das Coronavirus hilft, warum führen wir nicht Lichtsonden in Menschen ein und durchleuchten sie? Und warum trinken wir nicht irgendein Desinfektionsmittel? Das ist, glaube ich, schon das Trump-Highlight gewesen 2020.
Das Problem ist 2020, weißt du, wir haben jetzt heute den 22. Dezember, 2020 ist noch nicht durch, bei dem weiß man nie, ob da nicht noch was kommt. Ich meine, er hat jetzt im Oval Office vor ein paar Tagen gesagt, in einer offiziellen Besprechung, dass man ja mal überlegen könnte, ob das Militär ihn nicht an der Macht halten könnte. Und das wird das Militär aller Voraussicht nach nicht machen, aber allein, dass er das im Oval Office in einer offiziellen Besprechung als Präsident, der abgewählt ist, sagt, so ja, vielleicht kann ja das Militär was machen, dass ich nicht gehen muss.
Also die Trump-Lowlights, die sind ja auch etlich, aber das ist dann wirklich the lowest light. Also schon echt, dass der Abgang auch noch so desaströs ist, ist schon.
Ja, wobei es war ja mit Ankündigung. Er hat ja vorher deutlich gemacht, dass er nur einen Sieg akzeptieren wird bei dieser Wahl. Also.
Ja, nee, das stimmt. Ja, ich meine, dieses Foto mit der Bibel, das war ja dann, die Protestler sind ja durch die Black Lives Matter Bewegung auf die Straße gegangen, die er da hat wegschießen lassen. Das heißt, das war ja alles nach der George Floyd
Aber wir haben Geschichte. George Floyd, war ja gar nicht.
Genau, der war im Mai, ja, genau.
Der war nicht in der Pocher.
Doch, den hat er aber nur ganz kurz erwähnt.
Ah, okay.
Aber den sollten wir ja vielleicht ja einfach mal erwähnen, das ist ja vielleicht keine falsche Sache. Ich finde das ganz spannend. Ich habe kurz danach auch eine Frau interviewt, die sich halt regelmäßig mit dem Thema beschäftigt, die auch Unternehmen berät, was Rassismus angeht und so. Und ich habe sie gefragt, ist das jetzt gut für dich oder für deine Arbeit, dass das passiert? Oder denkst du nur, meine Fresse, das ist jetzt das 20. Mal und ihr Leute regt euch dann immer alle mal einen Monat auf und dann ist wieder Ruhe? Und sie hat gesagt, ganz ehrlich, ich bin total genervt, dass das halt immer wieder genau so passiert. Ich meine, alle haben so schwarze Kacheln gemacht auf ihre Social-Media-Profile und haben irgendwie gesagt, hier, I stand with George Floyd. Aber inzwischen hört man ja wieder kaum was. Ne? Und Seehofer hat seine Rassismusstudie für die Polizei auch abgesagt. Man wird immer mal so ein bisschen so also wieder erschüttert und dann heißt es so, huch, das ist ja alles noch da. So als, ich sag mal, etwas vielleicht auch ignoranter, nicht betroffener. Und dann geht das halt auch wieder vorbei, ne?
Also ja, wobei der Aufschrei 2020 war schon, solange ich lebe auf jeden Fall, der mit Abstand größte und anhaltendste, würde ich sagen.
Ja, aber ich meine, was macht man jetzt draus?
Ja, es ist ja nie so binär, ne? Ich meine, es gibt ja eine lange Geschichte der Civil Rights Movement und die haben ja auch einiges erreicht oder wir haben alle zusammen was erreicht in dieser Geschichte. Also da kann man ja mindestens mal zurückgehen bis Martin Luther King und so weiter und da ist ja schon ein bisschen was passiert und jetzt ist, glaube ich, das Thema auf jeden Fall 2020 trotz Corona so hochgekocht, dass es sehr breit diskutiert wurde zumindest und ich habe auch das Gefühl, dass es in der Generation wir und vor allen Dingen jünger, also alle so U35, dass es da eine viel größere Rolle nochmal spielt und dass es viel, viel mehr Sensibilität gibt für das Thema als im Rest der Gesellschaft. Und
das Aber ist das nicht nur unsere Bubble? Also
ja, Bubble kann man natürlich nie ganz ausblenden, das stimmt schon.
An sich glaube ich, diese ganze Black Lives Matter Bewegung, die war sehr wichtig, dass auch in Deutschland auch den, wie du gerade gesagt hast, mittelalten und älteren Leuten bewusst wird, dass da was passiert. Also was mir sehr viel begegnet ist, dass man dann viel stärker darauf angesprochen wurde mit, sag mal, kennst du Alltagsrassismus und passiert dir das auch irgendwie, dass man dich rassistisch behandelt? Es wurde ein bisschen mehr zum Thema, aber was einen nervt oder vielleicht dieser Freundin von dir, die genervt ist davon, was da passiert ist, einfach, dass diese Empörungswelle so lange anhält, dass ja sowas wie Rassismus in Deutschland auch existiert, dass diese Empörungswelle aber leider dieses, was machen wir jetzt, so lange überdauert, dass man immer nur noch empört ist, sehr, sehr lange. Und irgendwann überlegt man sich, okay, was heißt das jetzt? Was machen wir jetzt anders als nur empört sein? Und dann kommen solche Sätze wie, ah ja, das tut mir jetzt aber wirklich leid, dass dir sowas passiert. Und denkt man, ja, damit kann ich nichts anfangen, dass es dir leid tut. Wir müssen irgendwas anders machen. Und ich kann mir vorstellen, also ich weiß es auch, dass die Menschen, die sich tagtäglich mit dem Thema Rassismus, Alltagsrassismus und rassistisch motivierte Handlungen beschäftigen in ihrem alltäglichen Leben, dass diese Black Lives Matter für die jetzt nicht so eine große, kein Schock war, weil sie wissen, sie haben jeden Tag damit zu tun, dass bestimmte Menschen mit bestimmten Merkmalen anders behandelt werden und rassistisch behandelt werden und benennen das tagtäglich. Und dann kommen andere Menschen und sagen, das ist ja eine amerikanische Bewegung. Warum beschäftigen wir uns in Deutschland damit? Und auch jede Sendung, die du gesehen hast in der Phase, handelte immer nur noch über diese Empörung darüber, dass sowas ja ein amerikanisches Phänomen ist. Ist es auch ein Phänomen, das in Deutschland behandelt werden sollte? Und da ist es stehen geblieben, meiner Meinung nach. Also das, was mein Empfinden nach, war das einfach nur Empörung, Empörung, Empörung. Das ist ja alles, warum reden wir jetzt hier darüber? Weil in Deutschland ist das ja nicht so. Und dann kommt irgendwann eine Studie bei der Polizei und WhatsApp-Nachrichten von Gruppenchats raus, wo man sagt, huch, vielleicht haben wir ja doch ein Problem. Also ich kann dieses ganze Frustriertsein in diese, das ist auch so ein Thema, was einen auch frustriert, wenn man davon betroffen ist, dass man dann immer derjenige ist, der aufklärt. Verstehe ich die Dame oder die Freundin von dir, die da sagt, das nervt mich total. Ich glaube aber trotzdem, dass es wie fast alles immer auch eine positive Seite hatte, weil es auch viele aufgerüttelt hat, sich mehr mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen und es mehr im Mainstream gelandet ist. Ob es gut oder schlecht ist, kommt immer darauf an, was man bewirken möchte. Aber es hat schon auch positive Auswirkungen darauf gehabt, dass auch in meiner Bubble, aber auch außerhalb meiner Bubble, andere Diskussionen gelaufen sind. Die Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, auch schon immer, dass sie auch eine andere Plattform bekommen. Dass vielleicht eine Talkshow darüber nachdenkt, dass es vielleicht besser wäre, auch Leute einzuladen in seiner Talkshow, die betroffen sind. Das ist dann schon dieses Jahr ein
Stimmt,
bisschen
stärker.
Stimmt,
wer war das? Maischberger hat es gemacht?
Ich weiß, es gab diesen Twitter-Shitstorm, weil eine Sendung über Rassismus ohne irgendeinen Nicht-Weißen auf jeden Fall stattgefunden hat. Ich weiß aber nicht mehr, welche Sendung das war.
Aber es war irgendeine Talkshow, ja, ich glaube ARD.
Maischberger oder...
Ja, ist ja aber auch peinlich. Ja. Du hast dich doch so aufgeregt. Wir hatten was länger keinen Kontakt diesen Sommer und dann hast du mir völlig aus dem Nichts geschrieben, hast mir so einen Facebook-Post von Kaya Jana weitergeleitet.
Ja.
Und sich tierisch aufgeregt und gesagt, hier, schreib da auch mal drunter, weil er gefragt hat, ob Ranjit noch geht. Mhm. Ne, seine Figur, die er irgendwie vor 20 Jahren erfunden hat.
Wolle Rose kaufen, ne? Das war das, oder?
Ja, genau. Also ich folge Kaya Jana mit seiner Comedy nicht und wurde darauf aufmerksam gemacht, dass dadurch, dass ich eine Gruppe habe von jungen indischstämmigen Deutschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, wie ich, Inder und Inderinnen natürlich, die dann Eltern haben, die aus Indien kommen, hier in Deutschland aber aufgewachsen sind und zusammengetan haben, um genau solche Dinge vielleicht mal anzusprechen, die nicht gehen. Ich weiß gar nicht, wann das war, Stefan, das kannst du bestimmt besser bestimmen, welcher Monat, da bist du ja fitter drin.
Hab auch schon daneben gelegen. Nee, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber ich weiß, wir hatten vorher was länger keinen Kontakt und dann weiß ich, du hast auch noch nicht mal Hallo gesagt, sondern einfach nur geschrieben, ich rege mich so auf.
Ich war in diesem Moment so sauer, weil der Mensch hat, also es ist so, dass Kaya Jana diese Show hatte, die hieß Was guckst du? Irgendwo auf Sat.1 oder ProSieben, also sie lief halt regelmäßig. Der ist bekannt dafür, dass er Stereotype darstellt, ob es ein Türke ist oder ein Inder oder mehrere Nationalitäten stellt er sehr übertrieben dar. Und der Inder, der da dargestellt wurde, war die Figur, die er dargestellt hat, hieß Ranjit. Und die nutzt er immer noch, also diese Figur ist immer noch aktiv. Es gibt auch einen Film über Ranjit. Aber diese indische Figur, die es da gibt, das ist ein Mensch, der wird total trottelig dargestellt. Es soll irgendein IT-Inder sein mit einem, immer in einem Pullover und immer komisch geschnittene Haare und immer so ein bisschen dümmlich und so hat so keine Ahnung von nichts. So wird er halt immer dargestellt und der geht dann immer durch die Welt und hat natürlich immer eine heilige Kuh dabei, die heißt Benita und die schleppt er immer mit. Also das ist so diese Figur, die er darstellt. Und hier Wolle Rose kaufen, diese ganzen Gags. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das Einzige ist, was jemand, der keinen Inder oder keine Inderin persönlich kannte, als einzige Assoziation hatte, als ich Jugendliche war und über meine gesamten, ja auch bis zum Abitur, bis weiter im Studium, kommen dir immer Menschen entgegen, die dann irgendwie irgendwelche Ranjit-Witze machen und dann irgendwie, und wo ist seine heilige Kuh-Witze machen. Und also ich habe diese Figur echt satt gehabt. Ich mag die nicht, ich finde die nicht gut. Ich habe die auch wirklich einen Hass entwickelt. Und danach wurde mir das weitergeleitet, dass er auf Facebook tatsächlich die Frage stellt, ist das etwas, was er nicht fortführen sollte, weil es nicht mehr zeitgemäß ist oder so? Also wirklich eine sehr konkrete Frage. Und da habe ich da meinen Aufsatz reingeschrieben, weil er explizit gefragt hat, dass es indischstämmige Menschen auch mal beantworten sollen. Habe da so einen Aufsatz, so ganz klare Antwort nein und dann nochmal so drei Punkte hinterhergeschossen und einfach mal hingeschrieben, was ich wirklich davon halte. Ne? Auch ausgeführt, warum. Weil er gesagt hat in einem der Kommentare, dass sich ja sonst niemand darüber aufgeregt hat. Es hätten sich ja auch die Inder, die sich daran stören, bei ihm melden können. Darum ging es irgendwie. Ja, und da haben mich super viele Leute noch angeschrieben, weil erstens war ich sehr lange nicht mehr bei Facebook online. Und dann, wenn ich da schon mal online bin, dann, wenn man dann was postet, habe ich dann gelernt, werden meine Freunde benachrichtigt, die mit mir irgendwie vernetzt sind, dass ich nach langer Zeit wieder was gepostet habe. Konntet ihr, also ich wusste nicht,
ja, ja, doch, ich hab so Nachricht schon mal bekommen, auf jeden Fall, ja.
Das hat auf jeden Fall so eine Welle aufgenommen, dass ich von Freunden angesprochen werde, naja, wenn schon, denn schon, dann mache ich jetzt alle darauf aufmerksam und dann habe ich auch unter anderem Stefan darauf aufmerksam gemacht und habe gesagt, Stefan, schau dir das mal an, geht gar nicht, wir müssen das mal nach oben pushen, diesen Kommentar, ich habe da jetzt was hingeschrieben, schreib doch mal mit oder like das oder mach irgendwas damit, damit wir dann mehr Leute darauf aufmerksam machen. Ich möchte eine Antwort von Kayayana dazu haben.
Und hat er geantwortet?
Ich habe eine Antwort bekommen mit vielen Dank für deinen Kommentar. Also irgendwie vielleicht wahrscheinlich seine PR-Agentur. Ich habe keine Antwort bekommen tatsächlich. Ich habe ihn aber eine Diskussionsplattform, also ich habe ihn auch angeboten. Wir können uns auch gerne mit meiner Gruppe, die heißt Juba Berlin, zusammensetzen. Und wenn du wirklich eine Diskussion möchtest, lass uns hinsetzen, lass uns darüber diskutieren. Und wir die erklären dir, warum das einfach scheiße ist. So. Hat er nicht gemacht, hat sich bedankt, dass ich irgendwas hingeschrieben hat. Hatte und dann ist es gut, aber leider hat er das nur als Plattform benutzt, um auf seine Figur aufmerksam zu machen.
Hat er die Figur sterben lassen oder hat er sie weitergeführt?
Er führt sie immer noch weiter. Und das ist jetzt nochmal wieder eine andere Bewegung. Er hat ja früher eine Fernsehsendung gehabt und ich glaube, er macht auch immer noch viel Stand-up. Aber heutzutage gibt es dann wieder diese andere Plattform, die Twitch heißt. Und dann diese ganzen Let's Plays und ja, die Leute, die sich beim Spielen zugucken lassen, dass sie irgendwas spielen. Da macht er diese Figur anscheinend weiter und führt sie halt fort. Also ich glaube, an sich ist er nicht daran interessiert, eine Diskussion einzugehen. Aber es geht halt auch um, wenn wenigstens diese Figur nicht so vollkommen dumm dargestellt werden würde. Und auch das Brownfacing vielleicht weggelassen wird. Weil wir haben viel über Blackfacing gesprochen in den letzten Jahren. Ich glaube nicht nur 2020, sondern schon davor. Aber auch Brownfacing ist ein Thema, was er völlig ignoriert. Er ist es ja selber, der sich tatsächlich braun anmalt und dann sich als Inder darstellt und dann irgendwie mit seiner heiligen Kuh irgendwelche Witzchen macht. Und dass das dazu führt, dass andere Menschen, die nichts von seiner Kunst halten oder von seiner Comedy halten, im Alltag tatsächlich doof angegangen werden und dass das dazu führt, dass jemand rassistisch behandelt wird in seinem Alltag, das ist halt tatsächlich ein Thema, womit er sich auseinandersetzen sollte. Und dann gibt's natürlich das Argument, und das ist, was typischerweise kommt, er stellt ja auch andere Figuren dar und das ist ja auch alles, dadurch, dass er so viele Figuren darstellt, ist das ja nicht mehr so nur gegen die Inder gerichtet. Aber wenn man sich wirklich kritisch mit dieser Figur auseinandersetzen möchte, dann muss man sich der Frage stellen, ist das zeitgemäß, ist das wirklich noch nötig, dass man jemanden braun anmalt, um eine Inder und eine Inderin darzustellen? Wenn man da irgendwas mit Witziges darstellen will, ist ja alles gut, aber wenn man das so macht, wie er es macht, ist das, finde ich, nicht korrekt. Ihr seht, ich bin jetzt wieder voll wach. Also.
Ja, aber ich glaube, genau das ist die Perspektive, die in der Debatte halt so wertvoll ist, ne? Dass man mal von jemandem hört, der direkt betroffen ist von den negativen Auswirkungen von solchen Stereotypen. Also wenn du dann sagst, du bist in deiner Jugend dann ständig auf diese Figur angesprochen worden, ständig darauf auch irgendwie reduziert worden und so und einfach deine persönlichen Gefühle dazu äußerst, das finde ich einfach, das ist ja eben genau das Wichtige an dieser Debatte, was häufig gar nicht vorkommt. Also dann wird eben so abstrakt darüber gesprochen und nach dem Motto, ja, wir machen da Witze über alle und so weiter und so fort, aber das ist ja genau die Perspektive, wo dann jemand, der nicht komplett empathielos ist, auch irgendwie einsehen muss, das ist halt in dem Moment die wichtige Perspektive, nämlich von einer Person, die davon dann betroffen ist am Ende, ne? Und dann irgendwie zum Beispiel einfach eine schlechtere Jugend hat deswegen und ganz konkret diskriminiert wird. Aber echt schade, dass er sich da dann nicht der Diskussion gestellt hat. können wir ja nochmal mit etwas öffentlichem Druck oder so, kann ich über Twitter-Kanal ja nochmal nachlegen.
Das ist so eine hervorragende Idee, ist doch gar nicht so schlecht. Stefan ist nämlich ein mittelgroßer Twitter-Promi, hatte also ein bisschen Reichweite, da kann man ja mal gucken, ob wir da nicht ihn nochmal aus der Reserve gelockt kriegen.
Ich weiß aber gar nicht, ob er auf Twitter ist, ehrlich gesagt.
Ach so, ja, das folgt er dann ja auf jeden Fall nicht.
Aber noch eine Frage habe ich dazu. Was ist denn der Hintergrund von Kaya Janan eigentlich selbst? Also der ist ja auch, hat er auch Migrationshintergrund, oder? Mit dem Namen, wisst ihr das?
Also die Motivation jetzt aus dem, warum er das überhaupt in Frage stellt, war dann die Black Lives Matter Bewegung, oder meinst du seine persönliche?
Ob er nicht selbst jemand ist, der eventuell auch Rassismuserfahrungen gemacht hat früher oder noch immer macht. Und dass dann die Frage ist, warum er dann trotzdem anscheinend ja findet, dass solche Stereotype okay sind.
Er ist ja eine andere Generation. Ich weiß nicht, wie alt der Kaya ist. Aber der ist in einer Zeit aufgewachsen, wo solche Witzchen vielleicht noch gingen. So ein bisschen okay waren, geduldet waren, was auch immer. Also er ist ja dadurch auch bekannt geworden durch seine Figuren. Also die türkische Figur ist auf jeden Fall ein Türvorsteher zum Beispiel in einem Club. Die andere türkische Figur ist, glaube ich, ein Vater mit einer großen Familie, der mit dem Auto in die Türkei reist. Also irgendein typischer, so ein Bild von einem Gastarbeiter soll das sein. Also er hat halt durch diese Figuren, die er hatte, und die hatte er ja auch im Mainstream zu guten Zeiten, Fernsehsendungen, was guckst du? Und hat ja damit auch tatsächlich seinen Bekanntheitsgrad überhaupt erlangt. Ich kann mir vorstellen, dass er Stand-up-Comedians als Vorbild hat, die damit halt sehr, sehr viel Reichweite haben. Ich weiß nicht, wie seine Reichweite ist. Ich bin da leider wirklich auch nicht so der Experte, was Kaya Jana angeht. Aber ich weiß nur, dass dadurch, dass er diese Witzchen macht, das halt immer wieder auch bei den Leuten ankommt. Aber diese Community der Türken ist halt, glaube ich, auch einfach vor allem in Deutschland und in Berlin auch so viel größer. Die können sich auch dagegen äußern oder haben eine größere Plattform, sich dazu zu äußern, dass das nicht korrekt ist, oder viel mehr Menschen sind sich dem bewusst, dass nicht diese Figur eine türkische Person darstellt, einfach dadurch, dass es viel mehr Leute gibt, die sich da vielleicht verteidigen dürfen in dem Sinne. Vielleicht kommt es da irgendwie anders rüber, aber seine Motivation ist tatsächlich, er kommt damit an, damit ist er bekannt geworden und will das natürlich fortsetzen, weil seine Follower lieben die Figur, die er da darstellt. Dieses ganze Rumgeschwafel darüber in den Kommentarspalten, du rettest uns unseren Lockdown, indem du Ranjit darstellst, so Leute, also der wirklich auch nicht mehr bis übermorgen gedacht. Also es ist frustrierend, sowas dann zu lesen, wenn man denkt, das sind auch Menschen, die nicht betroffen sind, die sich dann äußern und sagen, ja, bitte mach weiter so, das ist super, was du machst. Und dann denkt man sich, ja, könnt ihr da wenigstens 2 Sekunden drüber nachdenken, warum es vielleicht mal cool wäre, darüber einfach nur nachzudenken, dass es vielleicht jemand anderen betrifft. Das ist eigentlich nur meine Frustration, die dann steigt, wenn ich sowas lese, dass ich denke, ja, das sind weiße Menschen, die dann irgendwie sich darüber äußern, dass die Figur Ranjit ja nicht verletzend ist. Das ist der Punkt, wo ich dann denke, ja, also woher sollst du es denn überhaupt wissen?
Ja, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, dass es ja viele Leute einfach gar nicht wissen und dass es deswegen so wichtig ist, sowas auch einfach immer mal wieder zu sagen. Ich meine, ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, was ist das nervigste Stereotyp, mit dem ich so konfrontiert bin in meinem Leben. Und das ist, wenn ich Leuten erzähle, ich bin Journalist, sagen die, und das sagen wirklich total viele Leute und finden sich alle total witzig dabei, das hast du bestimmt auch schon gehört. Da muss ich aber aufpassen, was ich jetzt sage, sonst steht das morgen in der Zeitung.
Ich habe auch schon gehört von Taxifahrern, ihr dürft ja nichts Schlechtes über Israel schreiben. Das gibt's auch ab
und zu. Ja, okay, es gibt manchmal sowas von Systemmedien und so. Das ist jetzt auch, wird auch populärer in den letzten Jahren. Aber ich will damit nur sagen, das ist ja total harmlos. Also das ist der schlimmste Stereotyp, dem ich regelmäßig konfrontiert werde, ist dieses mit der Zeitung. Und das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich bin genervt davon, wenn Leute diesen Witz machen mit dem, hier, da muss ich aber aufpassen, was ich morgen sage, ja. Da denke ich schon immer so, boah, wirklich, fällt euch nichts Besseres ein. Und ich kann ja auch Leuten einfach nicht erzählen, dass ich Journalist bin, und dann können die diesen Witz nicht machen. Also ich kann dem ganz einfach aus dem Weg gehen, aber wenn es was ist, was einfach damit assoziiert wird, mit irgendwelchen Teilen meines Erscheinungsbildes, wo ich überhaupt nichts gegen machen kann und dann trotzdem immer wieder damit konfrontiert werde, also ich glaube, wenn man, jeder von uns kennt doch solche Geschichten, wo er halt genervt ist von irgendwelchen Stereotypen oder schlechten Witzen, halt das, was den Leuten immer als erstes einfällt, wenn die irgendwas sehen oder hören. Deswegen sind solche Konversationen ja schon sehr wichtig, auf jeden Fall.
Anno, du wirst es wahrscheinlich schon häufig gefragt worden sein, aber mich interessiert es jetzt und es ist jetzt auch ein bisschen noch für eine größere Öffentlichkeit. Wie häufig passiert dir das eigentlich heute noch, dass Leute irgendwie blöde Witze machen oder auf Klischees anspielen? Und hat sich das verändert jetzt im Vergleich zu vor 5 Jahren oder so?
Also es ist tatsächlich so, dass ich mich ja auch in meinem Lockdown in meinem eigenen Bubble-Kreis bewege. Daher passiert ja das nicht so. Aber im Arbeitsalltag, wenn ich arbeite in einem großen Unternehmen, in einem großen Konzern, und da passiert dir das nicht so häufig, weil die ganze Belegschaft sehr international ist. Aber wenn du in Kreisen kommst, die sehr deutsch sind, also nur biodeutsch sind, passiert mir das eigentlich immer. Also wenn die Teamstruktur nicht sehr divers ist, da kommt irgendwas immer. Also wenn du im Gespräch irgendwas, wo du merkst, der möchte dich was fragen, der möchte dich jetzt nach Bollywood fragen, der möchte fragen, ob du Shah Rukh Khan persönlich kennst. Also alleine das, ob das rassistisch ist oder dass sie irgendwas assoziieren, was ich gar nicht geäußert habe, das ist den Menschen nicht bewusst. Und dann geht es häufig darum, in so einer Rassismusdebatte geht es häufig auch in denen, wo sich die Menschen dann sofort anfangen zu rechtfertigen. Wenn ich sowas äußern will, also sagen wir mal, ich habe ein Team-Meeting irgendwo in Buxtehude und fahre da hin und sage, guten Tag, mein Name ist so und so. Und dann kommt das erste, also kommt relativ häufig und sehr schnell sowas wie, Mensch, das ist aber ein schöner Name, was bedeutet er denn? Und dann sitzen wir so eine Julia davor oder eine Lisa, Anna oder wie auch immer. Und ich würde sie niemals zurückfragen, in meinem normalen Kopf würde ich niemals fragen, und was bedeutet dein Name? Weil die wissen es meist nicht. Weil sie mussten niemals diese Frage beantworten. Aber ich versuche in solchen Situationen oft das nochmal zu spiegeln und dann zu fragen, ja Stefan, was bedeutet denn dein Name?
Weißt du eigentlich, was Stefan bedeutet? Ja,
wir Nerds wissen das. Ne? Wissen wir das.
Also wie häufig werdet ihr denn gefragt, wie oft, was euer Name bedeutet? Zum Beispiel.
Ich glaube, es ist 1-2 Mal in meinem Leben vorgekommen.
Ja, ich glaube noch nie. Ja.
Mir passiert das immer, immer, wirklich. Es ist passiert einfach immer, wenn ich in einem neuen, klingt so toll und was auch immer. Es ist ja, ich mag meinen Namen auch sehr gerne. Ich finde den Namen auch super cool. Danke, Mama, Papa, dass ihr mich so genannt habt. Aber es ist, also ich habe irgendwann angefangen, und das wissen auch viele, die mich kennen, dass ich mir einfach, und Stefan weiß das auch, ich habe mir irgendwann irgendwas ausgedacht, weil es einfach witziger ist, jedem irgendwas anderes zu erzählen, was sein Name bedeutet. Weil mich hat das dann irgendwann genervt, dass ich immer wieder erzähle, was mein Name tatsächlich bedeutet. Aber es interessiert ja am Ende, es definiert mich ja nicht. Aber die Leute finden, und was beim Indischen ganz oft passiert, ist, dass sie das exotisieren, das ist halt tatsächlich das, dass sie das für was, indische Hochzeiten sind so bunt und indische Filme sind so bunt und Shah Rukh Khan ist der Held und ihr guckt nur romantische Filme und ihr esst nur scharfes Essen, dass ich gar kein scharfes Essen mag, dass ich Bollywood-Filme schon gucke, aber nicht alle, und dass Shah Rukh Khan nicht der einzige Schauspieler ist, darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, dass ich den Leuten bestätige, was sie sich schon vorstellen. Und das ist was Rassismus auch schon, wo Rassismus schon beginnt. Ich sage mal, ich habe Glück in Anführungsstrichen, dass es manchmal auch sowas ist wie, Inder sind super gut in Mathe, ich bin eine super Null in Mathe, aber das sind so die Sachen, mit denen ich zu tun habe. Aber dass das schon Rassismus ist, weil die Leute was über dich assoziieren, ohne dich überhaupt irgendwie eine 5 Minuten kennengelernt zu haben, das ist den meisten vielen nicht bewusst. Und dann kommt auch sowas wie, ist es ja nicht böse gemeint. Aber das schützt davor nicht, dass es rassistisch ist, was man gerade gesagt hat. Und manchmal muss man gerade in so einer Arbeitssituation, wenn man dann in einem Meeting in Buxtehude mit neuem Team und neuem, da muss man natürlich sich noch ein bisschen zurückhalten und kann dann nicht anfangen, denen zu erklären, warum das jetzt rassistisch ist, weil das in dem Zusammenhang dann nicht funktioniert und weil, was ich für mich festgestellt habe, es kostet mich einfach zu viel Energie. Es gab eine Zeit, wo man halt so ein bisschen mitgemacht hat, wo man dann gesagt hat, ja, und hat ein bisschen mitgemacht. Das war dann irgendwie eine Methode, mit der ich dann wie ich versucht habe, damit umzugehen. Dann war die Methode, die Leute aufzuklären, dass das nicht okay ist. Das kostet auch zu viel Energie. Und jetzt versuche ich, so einen Mittelweg zu finden, charmant darauf aufmerksam zu machen, dass das vielleicht nicht zum Thema gehört. Aber ich kann nicht meine gesamte Zeit oder meine Energie darin verwenden, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Jeder, der da halt irgendwie eine Frage stellen möchte, muss sich mal fragen, wie oft wird sie das wohl hören? Ist das etwas, was wirklich eine abgefahrene Frage ist? Oder ist das wirklich jetzt etwas, was sie wahrscheinlich jeden Tag erzählt? Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist vielleicht in den nächsten letzten Monaten mit der Black Lives Matter-Bewegung etwas mehr in den Fokus gerückt. Aber es ist nicht auf keinen Fall so angekommen im Sinne von, vielleicht muss ich mich mal kurz hinterfragen, als ob ich Fragen stelle, die rassistisch sein könnten. Viele fragen mich total detailliert dann irgendwelche persönlichen Fragen über meinen Partner oder meinen Freund oder ihr habt euch wahrscheinlich dann, spricht ihr auch Hindi? Sage ich immer nein und spreche dann mal 15 Minuten weiter mit den Menschen und dann heißt das dann irgendwie sowas wie, wo habt ihr euch kennengelernt? Ich meinte, ja, in Berlin. Und dann redet man so 10 Minuten, 15 Minuten weiter und dann merkst du irgendwann, die Person denkt, dass mein Freund auf jeden Fall aus Indien kommt. Aber ich habe noch mit keinem Wort erwähnt, dass er Inder ist oder nicht oder wo auch immer er herkommt. Das war noch nie Thema und die Menschen assoziieren etwas und das ist aber auch schon rassistisch. Das ist so vielleicht heutzutage ein bisschen mehr angekommen, aber auch nur bei einer bestimmten Generation. Also um noch ein Beispiel zu nennen, also das passiert halt auch ganz oft, wenn man solche Gespräche führt, dass es ganz schnell um persönliche Erlebnisse geht, um den Leuten, die davon nicht betroffen sind, zu erklären, was man durchmacht. Aber ich glaube, es ist an einer Seite auch manchmal wichtig, um zu verstehen, was da im Alltag passiert. Ich war bei einem großen Teammeeting, ich bin dafür nach Frankfurt gereist. Ich hatte keine Sprechrolle, aber ich war anwesend und musste da ein bisschen was beitragen zu dem Gespräch. Kam zu spät, weil ich bin mit der Deutschen Bahn gefahren, dann passiert das natürlich. Kam in diesen Raum an, schleiche mich rein und setze mich hin, merke, dass es jemand, der wichtig ist für dieses Gespräch, der mir gegenüber sitzt und sage ihm, guten Tag, mein Name ist hier und ich komme aus und gehöre zum Team so und so. Auf Englisch, das Gespräch war auf Englisch, weil es so ein internationales Meeting war. Und dann meinte der zu mir, kennst du Vijay? Und dann meinte ich, ich kenne viele VJs, aber bestimmt nicht den, den du meinst. Und der meinte, ja, den musst du noch kennenlernen. Der ist bei uns in einer anderen Stadt. Und ich meinte, warum? Und dann meinte er, naja, der ist auch Inder. Das ist so eine Assoziationskette, die derjenige dann hatte. Und er äußert das natürlich in dem Moment. Das ist dann auch schon ja rassistisch, auch wenn es nicht böse gemeint ist. Und das hat nichts damit zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ob irgendwas böse gemeint ist, sondern es ist, was in den Köpfen der Menschen passiert.
Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, dass man nämlich eben als Mensch, der eben diese Fragen stellt, also wenn man da sicherlich auch nicht immer denkt, okay, ich will da jetzt jemandem irgendwie auf die Nerven gehen oder was auch immer, dass es aber total wichtig ist, dass man eben die Menschen, die das tun, und dazu habe ich sicherlich auch schon mal gehört, dass man die halt auch darauf aufmerksam macht. Und eben, dass das nicht nur immer die Menschen tun müssen, die davon betroffen sind, sondern dass es eben alle tun, die das irgendwie mitkriegen. Dass also alle so ein bisschen ihre Aufmerksamkeit schärfen und sagen, hey, das ist jetzt einfach total klischeehaft, was du hier erzählst und total Stereotyp.
Genau, darauf aufmerksam machen. Und das kann auch jemand sein, der nicht betroffen ist, der das macht. Also genau wie du meinst, ist es auch manchmal wichtig, in so einem Zusammenhang wäre es cooler gewesen, hätte jemand, der hierarchisch vielleicht einfach höher steht, einfach gesagt hätte, sag mal, warum sollte sie den denn kennen? Also hat doch überhaupt nichts mit ihrem Team und auch nichts mit ihrem Job gerade zu tun, dass sie den jetzt kennt, einfach weil der vermeintlich aus dem gleichen Land kommt. Der hätte ja auch aus überall sonst kommen können, ne? Weil dieser Name, also ich bin ja auch Deutsche und habe halt indische Eltern. Der hätte auch aus Australien kommen können und seit 4 Generationen da leben können, hat aber einen indischen Namen. Und man würde immer sagen, Mensch, Anu, du musst den ja kennen. Und es gibt ja ein paar Billionen Inder, also allein in Indien. Man muss die nicht alle kennen. Aber dass Leute das so ganz kurz denken und wirklich nicht den nächsten Schritt nochmal durchdenken, das passiert halt oft. Und das ist, also um Stefans Frage tatsächlich nochmal darauf zurückzukommen, das war ja tatsächlich der Punkt, wo wir angefangen haben, ob ich das erlebe. Zum Glück in so einem softeren Bereich. Es gibt aber auch alltäglich, also dadurch, dass wir im Lockdown sind und Corona und ich nicht im Alltag in der Bahn unterwegs bin, aber es gab auch Fälle, wo man angerempelt wird mit zugerufen wie, geh zurück, wo du herkommst, und dann ruft man zurück, okay, ich gehe zurück nach Schöneberg. Weil wenn man aber nicht in der Lage ist, das mit Humor zu nehmen oder versucht, damit irgendwie umzugehen, dann könnte man da auch echt depressiv werden, weil man merkt nicht so einen großen Unterschied, wie man hoffen würde. in der Grundschulzeit, in der Oberschulzeit war es dann halt Kayayana, irgendwelche Menschen, die dann irgendwie, dann gab es so eine Phase nämlich, da gab es auf RTL 2 indische Filme, die gezeigt wurden. Irgendwie haben dann die Leute, die diese Filme geguckt haben, die auch ganz gut fanden, die Lieder auswendig gelernt und haben dann angefangen, diese Lieder zu singen, sobald ich in die Schule reinkam oder so. Das ist dann irgendwie auch rassistisch, aber man muss sagen, ja gut, dann singen sie halt einen Song. Also wenn ich damit umgehen kann, ist es okay, aber vielleicht gibt es jemanden, der damit nicht umgehen kann, vielleicht auch gemobbt wird. Also ich hatte Glück, dass ich nicht gemobbt wurde in dem Sinne und einen stabilen Freundeskreis hatte. Aber wenn man dann irgendwie vielleicht auch versucht, irgendwie zu einer Clique zu gehören oder sowas, das ist ja auch Thema in so Schulen dann auch, dass man irgendwie zu den coolen Leuten gehören möchte oder so. Wenn du dann auch noch irgendwie gemobbt wirst mit irgendwelchen indischen Liedern, kommt es ja auch noch dazu, dass viele Inder oder Deutsche, die indische Eltern haben, dann vielleicht mit ihrer Kultur gar nicht mehr so viel zu tun haben wollen und sich davon ganz abgrenzen. Und wenn das in so einer pubertierenden Phase passiert, sehe ich das auch oft, dass viele dann diese Bereicherung aus zwei Kulturen schöpfen zu können, nicht mehr nutzen wollen, weil sie sagen, ich habe damit nichts zu tun, weil man ärgert mich damit. Und dann irgendwann stellen sie in der Pubertät fest, ich halte das jetzt mal von mir weg. Und haben dann irgendwie dann zum Beispiel nicht mehr die Sprache gelernt oder wollen dann nicht mehr mit der Kultur so viel gemein haben und nicht mehr damit assoziiert werden. Aber es ist halt so, wenn man vom Phänotypen auch indisch aussieht, dass da kommt man halt nicht von hinweg, dass man darauf immer wieder angesprochen wird. Ich werde von fremden Leuten angesprochen in der Bahn. Zu Corona-Zeit natürlich nicht, wir haben eine Maske auf, niemand traut sich, jemanden anzusprechen, aber sonst ist es schon regelmäßig passiert, dass man gesagt hat, darf ich dir eine Frage stellen? Und dann, ich war schon mal in Indien. Und dann so, ja, cool. Also es waren super viele Menschen schon mal in Indien. Es können manchmal auch ganz nette Gespräche daraus entstehen. Wie gesagt, es ist nicht alles böswillig, aber es ist dein Alltag. Du musst dich mit Leuten auseinandersetzen, weil sie mal irgendwo einen Yoga-Retreat in Südindien gemacht haben und jetzt Indien-Experten sind, weil sie Sandturm-Tee trinken. Und jetzt wissen, wie Indien läuft. Das wissen nicht mal die Inder, die in Indien leben, wie Indien läuft. Und dann wollen das immer Leute erklären. Und du bist dann der Erklärer, du bist der Aufklärer. Das ist, was belastend ist, wenn du davon betroffen bist.
Das erinnert mich so ein bisschen, die Leute werden ja auch immer so ein bisschen distanzgemindert, zum Beispiel, wenn Frauen schwanger sind und wollen dann irgendwie deren Bäuche anfassen und so. So ein bisschen erinnert mich das daran, was du gerade erzählst, dass die Leute also einfach denken, okay, weil du irgendwie ein Merkmal hast, ein Äußeres, woran sie irgendwie dich irgendwo einkategorisieren, dass sie da halt sagen, so, dann darf ich die jetzt auch darauf ansprechen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das schon ganz schön nervig ist und ganz schön anstrengend auch werden kann.
Ja, weil die Menschen dann assoziieren, du musst jetzt auch darauf antworten. Also wenn ich jetzt sagen würde, man fühlt sich ja dann auch so ein bisschen wie ein Botschafter, also ungewollt. Wenn ich jetzt doof reagiere und den Menschen ankeife und sage, habe jetzt echt keinen Bock, ich habe gerade meine Prüfung bin ich durchgefallen, werde jetzt in der Bahn angesprochen, ob ich einen Bollywood-Film gesehen habe und habe keinen Bock, mit demjenigen zu sprechen. Das passiert ja oft in Berlin, wenn man dann keine Lust auf die Leute hat, die um einen herum sind. Dass man dann nicht sagt, jetzt halt aber die Klappe und die dann sagen, ah ja, alle Inder sind böse. Oder alle Inder möchten keine Konversation führen oder was auch immer. Man hat sich, also es gab auch mal diese Phase, dass ich dann dachte, oh weia, ich darf jetzt auch nicht zu aggressiv reagieren, wenn ich keinen Bock habe, weil vielleicht assoziieren sie das dann mit anderen Indern, weil sie treffen hier ja nicht so oft so viele Inder, also auch Wahnsinn, dass man so denkt, ne, weil in Berlin, wenn man denkt, dass es hier nicht genug Inder gibt. Das war halt auch so eine Phase im Leben, wo man dann denkt, ha, vielleicht müsste ich da jetzt mal ein bisschen entspannter reagieren, damit die das nächste Mal den anderen auch ein bisschen anders drauf ansprechen. Die Leute lernen aber nicht, die wollen eigentlich nur bestätigt, und das ist so, der gemeine Mensch möchte einfach nur bestätigt haben, was er schon weiß, und dann nochmal das Gefühl haben, ich hatte recht. Ist ja auch bei deinem Quiz so gewesen, Stefan, ich wollte auch recht haben, dass ich richtig liege bei der Reihenfolge. Aber der gemeine Mensch möchte einfach das, was er weiß, einfach nur bestätigt wissen, wenn er jemanden in der U-Bahn anquatscht.
Man kennt ja immer diese Situation, wo man irgendwie genervt ist davon, dass jemand irgendwie einen stereotypisiert, aber es ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man denkt, man kann dem halt auch einfach nicht entgehen. Also man kann halt auch nicht, wie gesagt, ich habe halt einfach, wenn ich keinen Bock hatte auf Journalistenkommentare, habe ich halt nicht erzählt, dass ich Journalist bin und fertig. Das stelle ich mir schon sehr anstrengend vor, wenn wenn man da dann eben nicht sich dem einfach entziehen kann. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt eine kleine Abmoderation machen? Wir sind nämlich schon, also wir sind hier durch Bier Nummer 2 durch. Mhm. Wir machen jetzt mal einen kurzen Cut, beenden diese Sendung, zeichnen gleich einfach weiter auf und zeigen die Sendung da ein bisschen später. Also wer hören möchte, wie wir uns anhören, wenn wir noch 2 Bier trinken, der muss dann einfach in der Woche noch mal reinhören. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank an dich, Arno. Du bleibst ja noch hier und wir nehmen den zweiten Teil auf. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss mit dieser Aufnahme und holen neues Bier, gehen alle mal aufs Klo und dann machen wir weiter. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Mal gucken, ob wir, was jetzt noch so passiert und ob wir das wirklich
veröffentlichen. In welchem Monat sind wir gerade?
Wir waren jetzt tatsächlich im Juni. Also Juni, wir haben genau Mitte die Hälfte geschafft. Super, perfekt.
Sehr gut.
Als wäre es geplant.
Genau, als wäre es so geplant gewesen. Jetzt hättest du das nicht gesagt, hätten wir das vielleicht dann auch so verkaufen können. Ja, ganz lieben Dank an alle. Wir zeichnen gleich weiter auf. Ihr könnt euch das nächste Woche anhören. Bis dahin.
Genau. Tschüss.
Tschüss.